Radio Ravnica, Folge 273, heute praktisch mit allem über Thunder Junction, also Outlaws of Thunder Junctions. Wir reden erstmal über Mechaniken, Release-Date und alles, was wir bisher so wissen. Wir kommen praktisch frisch aus dem Stream. Mhm. Dann über Bonus-Sheet und The Big Score, was es bedeutet, was wir da überhaupt haben und was wir alles so machen. Und dann reden wir natürlich über unsere Top-Karten mit so ein bisschen alles, was sowieso drumherum haben. Und an meiner Seite, wie immer, der gute Robin. Wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's gut. Sehr aufregend immer diese Aufnahmen, so direkt nach so einem Release-Event. Was auf jeden Fall immer spannend ist, das Abwarten der Artikel, die dann nochmal, wo dann alles nochmal hintereinander quasi nochmal runtergeschrieben wird, was passiert wird. Aber ja, Outlaws of Thunder Junction wird auf jeden Fall ein großes Set. Ich habe schon viel Meinung schon dazu, sind auch viele Karten schon revealed worden. Und dementsprechend freue ich mich, über die verschiedenen Sachen zu sprechen. Und ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Aber natürlich, bevor wir anfangen, ein obligatorischer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gesponsert sind von Holy, dem Energy-Drink, beziehungsweise Eistee ohne Bullshit. Und wenn ihr diese Getränke erinnern oder auch mal probieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf weareholy.com/radioravnica und spart noch ein bisschen was, während ihr uns direkt unterstützt. Und zwar mit Ravnica 10 und Ravnica 5 spart ihr 10% bzw. 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und wie gesagt, ein kleiner Teil geht davon eben an uns. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr es natürlich auch machen bei patreon.com/gamery. Alle Links dazu eben in der Videobeschreibung. Und darüber hinaus haben wir noch ein paar Ankündigungen zu machen. Zum einen, ihr habt es schon häufiger gehört, aber das MTG-Fest ist am 25. Mai in Ludwigshafen. Da werden wir dabei sein. Das ist ein community-orientiertes oder community-organisiertes Turnier. Vom guten Mirko hat sich da die Zeit genommen und ein Pauper- und ein Pioneer-Turnier für uns angelegt. Das heißt, dafür kriegt ihr Tickets bei mtgfest.de. Wir werden eben auch da sein und können gerne signieren oder mit euch spielen, was auch immer gerade Sache ist. Und außerdem, wo sind wir denn noch?
Wir sind in einem Event vom 12.04. bzw. 14.04. Das Event ist, glaube ich, am 13.04., aber wir sind ja vor und Anreise auch noch da unterwegs. In Lage, beim Card Market Grading Unternehmen. Die machen vor Ort mit uns so ein bisschen kleine Führung und gucken uns das Ganze an. Und was viel lustiger ist, was viel schöner ist, wir wurden eingeladen, zusammen auch mit MTG, mit Patrick, vor Ort zu sein bei der Eröffnung von einem neuen Store bei Ihnen direkt vor Ort. Das heißt, kommt vorbei, könnt uns kennenlernen, könnt uns treffen. Wenn ihr in Nähe von Lage seid, könnt ihr da auch mal in den Store dann reinschauen und vielleicht sogar direkt vor Ort graden lassen.
Genau, ich habe schon mal geguckt, das ist gar nicht so weit von mir. Das heißt, ich kann tatsächlich mit dem Regionalverkehr, mit Deutschland-Ticket einfach fahren, was ziemlich cool ist. Aber ja, dementsprechend, Card Market Grading macht nochmal einen eigenen Laden auf in Lage. Und wir sind dann vom 12. bis 14. sind wir quasi da und am 13. ist das Eröffnungsevent. Wir werden aber nächste Woche nochmal ein bisschen mehr darüber sprechen, auf jeden Fall.
Genau.
Aber ohne weitere Herumreden sprechen wir doch mal über Outlaws of Thunder Junction. Und bevor wir zu inhaltlich werden mit den Mechaniken, erstmal kurz ein bisschen so ein Roundup, was es denn jetzt ist und worum es eigentlich geht. Thunder Junction ist das neue Magic the Gathering Standard Booster Set, was eben rauskommt am 19. April. Und lustigerweise habe ich gesehen, es ist das 100. Booster Set von Magic the Gathering. Also Alpha, Beta, Unlimited war quasi das erste Set. Die 100. Erweiterung. Also Arabian Nights ist die erste Erweiterung. Und dann so weiter. Und das ist jetzt die 100. Erweiterung, was ich ziemlich krass finde.
Ja. Aber gut, in letzter Zeit haben sie auch nachgelegt.
Das stimmt, es gab einige Erweiterungen. Vom 12. bis zum 18.04. ist der Pre-Release-Zeitraum. Das heißt, da könnt ihr in euren Local Game Stores Pre-Release spielen. Meistens dann eben den Freitag davor. Arena-Release ist am 16.04. Und thematisch geht es quasi darum, dass es ein Top-Down-Set ist. Das heißt, die Thematik steht im Vordergrund und daraus haben sich die Mechaniken abgeleitet. In diesem Fall ist es der Wilden Westen. Oko versammelt die schlimmsten Fieslinge des ganzen Multiversums und versucht, einen Schatz zu finden oder eine Vault einzubrechen. Und hat da ganz viele Kameraden mitgebracht, unter anderem eben Rakdos, Vraska und Kellen und die ganzen Leute, die man von den vorigen Sets kennt. Produktaufstellung, ziemlich Standardkram für ein Standardset. Wir haben Playbooster, wir haben Collector Booster, wir haben vier Commander-Decks, wir haben eine Bundlebox und ein Pre-Release-Kit. Die Commander-Decks, das wird einmal Desert Bloom sein, was ein Naya, also ein weiß-rot-grünes Deck ist. Quick Draw ist ein Izzet-Deck, also ein rot-blaues Deck. Most Wanted ist ein Mardu-Deck, also ein weiß-schwarz-rotes Deck. Grand Larceny ist ein blau-schwarz-grünes, ich glaube, das ist Sultai, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau, das heißt wieder vier Precons. Diesmal eine kleine Nettigkeit obendrauf ist ein Spielmonus Bounty. Was wir jetzt erstmal nur kurz abhandeln, es wird ein Zusatzdeck geben, wo man ab einem gewissen Zug kann man eben Aufgaben erfüllen und kriegt dafür Treasure und Card Draw. Bei Commander-Decks, wir handhaben es ja immer so, dass wir eher am Ende über die Karten aus dem Commander-Set reden, wenn die ganzen Decklisten eben revealed sind, damit wir genug Zeit haben, über die anderen wichtigen Themen zu sprechen. Dementsprechend gibt es da wahrscheinlich schon Informationen zu. Wir schieben die mal auf später. Aber bevor wir in die Mechaniken einsteigen, wie ist denn so dein erster Eindruck von Thunder Junction? Wir haben ja einen Trailer gesehen, wir haben den Debut-Stream gesehen, wo sie halt die Mechaniken erläutert haben und so ein bisschen Karten gezeigt haben. Wie fühlst du das Set? Findest du, es ist ein gutes Set? Findest du, es ist eher nicht so dein Fall? Was sagst du zu Thunder Junction?
Thunder Junction ist für mich überlastet. Also es ist halt, es ist viel zu viel. Also wir werden noch nachher darüber reden, was alles in diesem einen Set drin ist. Und für mich ist, ich bin ja alter Mann mit frisch rasiertem Bart, der dann da hängt und sagt, warum muss ich das haben? Weil wir haben wir haben ja keine Ahnung, wir haben ja Texture voll drin, wir haben keine Ahnung, wie viele Frames drin, wir haben 20 Millionen Special Set in einem Ding drin. Das ist einfach, man merkt einfach, dass hier so ein Halbset einfach noch mit reingeschoben wurde, wodurch halt viel zu viele Sachen mit reingeschoben werden, die einfach nichts damit zu tun haben und die einfach da wirklich eine weirde Situation einfach erschaffen. Und ja, also für mich persönlich ist das Set flavortechnisch geil, weil ich liebe so Wild West meets, ist nicht Borderlands, doch Borderlands, meets Borderlands, finde ich geil. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, also wenn ich irgendwie Erased Foil sehe und Textured Foil und keine Ahnung, ich glaube, Search Foil ist auch drin, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich gleich nochmal nachgucken. Dann, keine Ahnung, wie Frames und so weiter und so fort, muss ich einfach sagen, wir haben 5 Expansion-Symbole in einem Set. Ja. Das ist einfach, das ist zu viel. Das Set ist einfach zu viel. Weniger ist manchmal mehr. Das Set ist großartig und wäre wahrscheinlich nochmal eine Nummer cooler gewesen, wenn man das halt wirklich in so einem Halbset gemacht hätte. Und hier einfach ein anständiges Set draus gemacht hätte. Also es ist halt für mich jetzt nicht so das Problem, weil als Legacy-Spieler juckt mich das ganz wenig, was da für ein Editionssymbol ist. Das heißt aber, du hast eine Menge Karten drin. Aber flavortechnisch, und ich denke ja auch immer ganz viel, gerade für Anfänger in Magic, weil Wizard of the Coast sich immer auf die Fahne schreibt, wir brauchen mehr Anfänger in Magic. Und dann machen sie sowas. Und ich denke mir,
Das finde ich auch sehr verwirrend. Also ich glaube, das Einzige, was mich halt an den ganzen Set-Symbolen geht, weil normalerweise ist es so, du hast das Hauptset und alles andere ist Commander und halt Legacy zwangsläufig eben auch. In diesem Fall ist es ja so, dass die mit dem normalen Hut-Symbol, also OTJ, Expansion Symbol, die sind standardlegal und mit dem BIG, also dem Big Expansion Symbol, die sind auch standardlegal.
Welches von beiden?
Ja, es gibt einmal, gibt es quasi ein Schloss, was aussieht wie ein Käfig. Und das andere ist eine Vault-Tür mit diesem Plus-Ding. Ja. Und das ist das, was du eben meintest. Es war ursprünglich geplant, ein Aftermath-mäßiges Epilog-Booster dazu zu haben. Das wurde hier in den Booster mit eingeführt, weil Aftermath sich halt sehr schlecht verkauft hat. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich gut, weil je mehr du halt auch potenziell wertvollere Karten eben in einem Playbooster auch finden kannst, desto besser. Aber ich stimme dir zu, dass ich auch sämtliche Überblick aufgegeben habe, mir einzureden, dass ich sie hätte. Also ich bin, glaube ich, sehr fein damit, einfach meine Booster zu öffnen und zu wissen, dass in einem Playbooster potenziell erstmal alles drin sein kann, was für mich relevant ist. Sei es standardlegal, sei es Commander-legal.
Ja, aber es ist halt spannend, weil gerade wir ja auch im Podcast, wir beschäftigen uns ja ziemlich hart damit. Und selbst wir haben praktisch aufgegeben und versuchen für euch die möglichst beste Information kanalisiert zusammenzusetzen. Wie müssen sich normale Menschen, die sich nicht täglich damit beschäftigen, weil sie das noch anderen Leuten erklären müssen, Tausenden, wie müssen die Leute sich fühlen? Also es ist, finde ich spannend.
Total. Also im Endeffekt müsst ihr euch nur eine Sache merken. Große Vault-Tür und der normale Hut-Symbol, die sind standardlegal, alles andere ist Commander und Legacy legal.
Standard und Pioneer damit. Richtig?
Ja, ja, genau. Alles, was quasi in Standard-Legalität eingeht, also damit sind es auch Modern-legal und Pioneer-legal, alles, was da eben eingeht. Aber trotzdem, genau, über diese Thematik mit Bonus-Sheet und was da noch alles drin sind, ja, was für coole Karten noch teilweise drin sind, reden wir gleich noch dran. Lass uns mal auf die Mechaniken eingehen, denn da gibt es tatsächlich einige. Dementsprechend fangen wir erstmal mit etwas Einfachem an. Und zwar Outlaw. Das ist so ein bisschen wie Historic Spells, wer es noch von Dominaria kennt. Im Endeffekt sagt man, diese Typen an Karten, die es gibt, in dem Fall sind es Kreaturentypen, bezeichnen wir als Outlaw. So zum Beispiel die Kreaturentypen Assassins, Mercenaries, Pirates, Rogues und Warlocks, die gelten als Outlaw. Und dann gibt es Karten, die mit Outlaws synergieren, wie zum Beispiel die Wreckish Crew, was quasi sagt, immer wenn ein Outlaw, den du kontrollierst, stirbt, verliert ein Opponent ein Leben und du bekommst ein Leben. Mhm. Und im Endeffekt ist es halt einfach nur eine Zusammenfassung. Wie gesagt, bei Historic ist es ja auch so. Ich glaube, der eine Izzet Commander sagt ja auch jedes Mal, wenn du ein Historic-Spell spielst, also eine Saga, ein Artefakt oder eine legendäre irgendwas, ziehst du eine Karte. Und so funktioniert es hier auch. Immer wenn du einen Outlaw spielst, passiert was. Relativ simpel, oder?
Eigentlich schon. Man muss sich halt immer wieder vor Augen halten, was Outlaws sind. Also die Kreaturentypen. Aber ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es so krass nach diesem Set noch weiter mit Outlaws geht. Man muss es sich für dieses Set merken. Und in 3 Wochen, wenn das nächste Set kommt, ist es eh egal.
Genau. Und natürlich hat es dann eben einen Flavor eben auch, dass man eben sagt, die Tokens, die kreiert werden, wir haben schon gesehen, es gibt 1/1 rote Mercenary Creatures und es gibt 2/2 blau und schwarze Zombie Rogues, die explizit dann auch eben als Outlaw gelten.
Ja. Ist mit Fairy Rogues ganz gut und damit mit einer Bitterblossom.
Absolut, absolut. Dann als nächstes haben wir Committing a Crime. Was heißt das denn?
Committing a Crime bedeutet, dass Karten darauf referenzieren, dass man Crime committed. Wir haben das auch schon ganz am Anfang gehabt von Oko, als Oko ja als eine der ersten Karten gespoilert wurde. Alle dahin gesagt, hä, was bedeutet Crime? Crime bedeutet, wenn wir den Gegner seine Karten, irgendwelche Karten, die er kontrolliert, oder Karten in seinem Friedhof mit irgendwas anvisieren, also mit einem Spell oder einer Fähigkeit sagen, okay, target you, target creature, target land, target card in Graveyard, dann committen wir ein Crime, weil wir packen die Karten des Gegners an, wir packen den Gegner an sozusagen. Mhm. Und das nennt sich dann committing a crime. Das triggert dann eben bestimmte Effekte.
Genau, so zum Beispiel Giza the Hellraiser, die erste Mythic, die wir jetzt heute besprechen. 5 Mana, 4/4, Legendary Creature, Human Warlock mit Ward 2 und Pay to Life. Skeleton and Zombies you control get +1/+1 and have Menace. Und dann, whenever you commit a crime, create 2/2 Blue and Black Zombie Rogue Creature Tokens. This ability triggers only once. Und das ist auch ein Charakteristika, nicht nur von modernem Magic Design anscheinend, sondern auch eben von Crime. In der Regel triggern die ganzen Abilities nur einmal. Aber wenn man mehrere Payoffs von Crime auf dem Feld hat, also Giza oder was wir halt eben auch noch gesehen haben, sowas wie Magda the Horde Master, das jedes Mal, wenn du ein Crime committest, Treasure Tokens macht, kannst du mit einem Crime, den du committest, also einem Thoughtseize oder einem Counterspell, beide Sachen triggern. Also die gehen dann beide auf den Stack, sobald das eben passiert, sobald die Crime committed ist. Und passiert dann aber eben nur einmal. Genau, und ich weiß nicht, wie findest du das denn? Also ich finde, von meiner Seite aus, was ich halt gut finde, ist, dass alte Karten eben mit reingenommen werden, sodass man jetzt nicht nur eine Mechanik hat, die nur in diesem Set spielt, oder? Das ist auch eigentlich eine ziemlich nice Sache.
Auf der anderen Seite wird Crime halt auch nur in diesem Set spielen. Dementsprechend, es ist halt nice. Wir haben ja gerade eben die Magda zum Beispiel schon mal angesprochen. Die hat noch andere Effekte und ich muss sagen, wenn du die halt im Monorot Burn, glaube ich, spielst, ist die, glaube ich, ganz nett, wenn du die. Ich kann mir vorstellen, dass sie in so einem Pioneer-Deck nochmal ein bisschen Burn nach vorne treiben kann. Weil jedes Mal, wenn du einen Zauber spielst, kriegst du halt eine Crime jede Runde und jede Runde die Treasure beizumachen und danach 4/4er zu bekommen. Nach 3 Stück, glaube ich, sogar schon. Das sieht gut aus, meiner Meinung nach. Das sieht einfach gut aus. Vor allem, man kann ja Crime committen bei diesem, whenever you commit a crime only once per turn, ist ganz oft once per turn und nicht once per your turn. Dementsprechend ist es halt oft so, dass wir im Gegnerzug auch noch was machen können mit eben Counterspell oder Lightning Bolt oder Surgical Extraction oder irgendwas in dieser Richtung. und halt in unserem Zug halt einfach mit Thoughtseize und Ähnlichem einfach weitermachen können. Was sehr, sehr stark ist, meiner Meinung nach.
Ja, total. Vor allen Dingen, was ich halt auch ganz nett finde, ihre zweite Fähigkeit, Sacrifice Three Creatures, create a 4-4 Red Scorpion Dragon Creature Token, was erstmal weird ist, Scorpion Dragon, okay, cool, mit Flying und Haste, activate only as a Sorcery. Das funktioniert halt auch theoretisch mit getappten Treasure Token. Genau. Was halt ihre Downside, dass man das so ein bisschen balanced, dass die Tokens halt eben getappt reinkommt. Man kann sie sofort, also nicht für Mana einsetzen, aber eben man kann sie sofort einsetzen, um diesen Scorpion Dragon eben zu kreieren. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich könnte die auch sehen, also dadurch, dass sie 2 Mana kostet und halt eben in Rot ist, kann das eigentlich schon ganz gut sein, weil selbst allein der Value, jemanden zu schocken und einen Treasure-Token zu bekommen, das allein kann halt schon irgendwie echt was bringen. Also ist eine gute Karte. Also ja. Das fühlt sich halt so ein bisschen free an. Also ähnlich wie auch bei Giza. Die würdest du wahrscheinlich, also für mich schreit das halt sehr Commander, gerade so Zombie-Commander-Deck oder sowas.
Was? Commander?
aber ne, du removest einfach nur Threats von deinem Gegner und kriegst dafür Zombies. Das klingt einfach super. Also ja. Das ist halt, das mag ich halt an Crime. Es ist halt so simpel und doch so effizient.
Ja.
Ich würde sagen, simpel auf den ersten Blick wirkt auf gar keinen Fall Spree. Spree, was ein komplett neues Keyword ist und ein neuer Drill quasi an modale Spells ist, oder? Also wie würdest du Spree beschreiben?
Spree ist eine Möglichkeit, einen Zauber auf mehrere Arten und Weisen zu casten. Man kann verschiedenste Fähigkeiten auf den Zaubern benutzen. Je nachdem, welche Zauber man nutzt, muss man eben das Mana für diesen Zauber mehr bezahlen. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Beispiel nehmen Final Showdown. Mhm. Final Showdown ist ein Instant, die kostet ein Mana, ein weißes, und hat Spree. Wenn wir ein farbloses dabei bezahlen, zusätzlich zu dem weißen, weil alleine mit dem weißen macht sie halt noch nichts und kann auch so nicht gespielt werden, man muss aussuchen, welchen Modus man spielt. Man kann ein oder mehr Modis wählen, das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt eins und ein farbloses bezahlen, können wir allen Kreaturen ihre Fähigkeiten verlieren lassen bis zu Ende des Zuges. Wenn wir dann eins und ein farbloses bezahlen, können wir auch eine Kreatur auswählen und sie kriegt Unzerstörbarkeit. Wenn wir jetzt eins und zwei farblose bezahlen, dann verlieren alle Kreaturen ihre Fähigkeit und eine Kreatur kriegt Unzerstörbarkeit. Und wenn wir 5 Mana noch oben drauf bezahlen, dann zerstören wir alle Kreaturen und wir können halt beliebige Versionen davon spielen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Versionen eines Zaubers zu spielen.
Sie haben es gemacht, sie haben 8-seitige Karten gedruckt.
Im Endeffekt, Im Endeffekt, ja.
Ja, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die mich irritieren, aber grundsätzlich finde ich, glaube ich, die Idee ziemlich cool. Also, ich muss kurz drauf eingehen, wir haben uns eben schon in der Vorbereitung kurz darüber unterhalten. Was mich absolut triggert, ist, dass oben rechts dieses Plus so leicht über den schwarzen Rand der Magic-Karte im normalen Frame eben drüber geht, wo ich denke, kommt schon, das hätte man doch irgendwie cleaner hinkriegen können, oder? Also, es ist irgendwie so ein Design-Oversight, wirkt es halt irgendwie. Wenn das genau bis zur. Also vielleicht ist es auch nur in der digitalen Version so und dann gedruckt ist es irgendwie anders oder so. Aber das irritiert mich einfach, finde ich komisch.
Stell dir das noch vor mit links unten der Pommesgabel. Und dann noch, also großartig.
Finde ich super. Aber an sich ist es halt auch immer eine Frage. Ich glaube, da kommt so ein bisschen dieses Ding rein von wegen, für was, für welchen primären Effekt packst du die Karte in dein Deck. Also Final Showdown kannst du in dein Deck rein tun, wenn du es planst, eben als Wrath einzunehmen, was halt manchmal eine Kreatur von dir schützt oder manchmal eben eine Combo aufhält, wenn du halt allen Kreaturen die Abilities quasi klaut. Und für mich zum Beispiel eine andere Spree-Karte ist The Great Train Heist. Ein rotes für eine Instant mit Spree. Und sie hat dann für plus 3 Mana, 2 generische und ein rotes, also insgesamt 4 Mana. Untap all creatures you control. If it's your combat phase, there is an additional combat phase after this turn. Oder für ein rotes und 2 generische, creatures you control get plus 2 plus 1 and gain first strike until end of turn. Oder für 2 rote, choose target opponent whenever a creature you control deals combat damage to that player, create a tapped treasure token. Und das kann man halt eben auch beliebig kombinieren. Und das zum Beispiel finde ich halt eben spannend, weil ich glaube, das signalisiert ganz eindeutig, diese Karte willst du drin haben, wenn du extra Combat Steps drin haben kannst und wenn du Mana übrig hast, kannst du deine Kreaturen buffen und vielleicht noch ein bisschen Ramp mit rausholen. Also es ist, glaube ich, es kommt natürlich sehr auf die individuelle Karte drauf an, aber ich habe das Gefühl, es macht es auf jeden Fall schwieriger, Karten zu evaluieren mit Spree, oder?
Absolut. Also es ist wirklich nicht einfach, weil halt jede Karte irgendwie modal einzusetzen ist. Und manchmal ist es auch einfach nur ein 2-Mana-Tour, eine Fähigkeit, Spell, weil es halt einfach die anderen Sachen nicht so wichtig sind. Und ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen weird.
Total. Eine, wie ich finde, recht einfach zu verstehende Fähigkeit ist tatsächlich das Saddle bzw. Mount. Denn wir haben einen neuen Kreaturenuntertyp. Das heißt Mount, sozusagen, oder so auch zu gesehen bei The Gitrog, Ravenous Ride. Ein 5-Mana, 3 generisches, ein schwarzes, ein grünes für ein 6-5 Legendary Creature Frog Horror Mount. Mit Trample und Haste und der Fähigkeit. Immer wenn das Gitrog-Monster Combat Damage zu einem Spieler zufügt, kannst du eine Kreatur sacrificen, die diese Kreatur gesaddelt hat, also beritten hat, sagen wir mal auf Deutsch. Mhm. If you do, also wenn man das macht, kann man X Karten ziehen und gesattelt und X Landkarten von meiner Hand aufs Feld packen, wo X die Power ist von der Sacrifice Creature und eben Settle für 1. Und im Endeffekt kann man sich Settle vorstellen wie Crew, nur dass die Kreatur eben nicht aktiviert werden muss, bevor sie was tut, sondern sie ist auch alleinstehend einfach eine Kreatur. Also Gitrog kann einfach ein 5-Mana 6-5 mit Triple Haste sein und kriegt halt zusätzliche Value, wenn man da jemanden draufschmeißt auf den Sattel vom Gitrog, den man dann nach dem Combat-Step eben sacrificen kann und man kann halt Rampen und Card-Draw haben. Was sehr Gitrog ist, muss man auch sagen.
Ja, absolut.
Ja, wie findest du Settle? Also ist es erstmal irgendwie komisch, was zu haben, was jetzt nicht wie Crew funktioniert, aber doch irgendwie ähnlich? Oder ist es eigentlich ziemlich natürlich?
Das Wichtige dabei ist, dass die Kreatur auch ohne Settle, also auch ohne gecrewt zu sein, Anführungsstrichen, trotzdem eine Kreatur ist und trotzdem alleinständig funktioniert und arbeitet. Sie einfach nur einen Bonus bekommt, wenn sie einen Reiter oder eine Reiterin hat. Das ist halt das Interessante daran. Das macht es halt so ein bisschen anders als Crew, weil Crew, so ein Auto oder so ein Boot, wir reden hier immer noch über Magic, das ist manchmal so verwirrend. So ein Auto oder so ein Boot, die machen halt ohne einen Piloten halt nix.
Ja.
Hier ist es so, dass man einfach sagen kann, okay, man settelt für einen Bonuseffekt. Und das erinnert mich tatsächlich ganz stark an diese Fähigkeit aus Dominaria United, glaube ich, wo, wenn du angreifst und eine andere Kreatur tappen kannst, um ihr die Stärke zu geben.
Ja.
Mir fällt der Name von der Fähigkeit nicht ein, weil das war nie eine relevante Fähigkeit.
Ich will die ganze Zeit Support sagen, aber so hieß es bei Lorcana. Nee.
Genau, so hieß es bei Lorcana. Aber genauso meine ich das.
Aber ja.
Wobei bei Lorcana Support auch relevant ist und hier in Magic diese Fähigkeit halt nicht. Und genauso sehe ich Settle auch. Also wenn da jetzt nicht wenn da eine ultra krasse Karte bei rauskommt, die auch wirklich gespielt wird, dann ist zumindest für diese Karte Settle, ich kann eine Kreatur tappen und dann Dinge tun. Ansonsten sehe ich da ganz wenig.
Also ich glaube, im Limited kann es schon irgendwie ganz spannend sein. Wir haben zum Beispiel auch Trained Arynx drin, eine 2-Mana 3-1 Common Creature Beast Mount mit Settle 2. Und wenn sie angreift, während sie gesettelt ist, also während sie beritten wird, bekommt sie First Strike until end of turn und man scryt 1. Also das ist halt so ganz nett. 2-Mana 3-1 ist schon mal ganz gut in Limited, kann man halt immer mit angreifen. Aber wenn man eben gerade eine Kreatur gespielt hat, mit der man nicht blocken möchte, kann man sie eben tappen, wenn sie eben 2 oder mehr Stärke hat. Und dann eben dem der Katze hier noch First Strike geben und noch Scry 1 machen. Also ich glaube, das hat halt hauptsächlich so Limited-Geschichten oder wie halt in Form von Gitrog ist es halt was man eben dann wahrscheinlich eben in speziellen Decks ausnutzen kann. Also bei Gitrog kann ich zum Beispiel sehen, dass man einfach Tokens macht, die man eben auf den Gitrog schmeißt und dann dementsprechend eben die auch for free sacrificen kann. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Mechanik. Und vor allen Dingen das Schöne ist, man muss sich nicht an so viel gewöhnen. Es ist quasi einfach Crew, nur besser. Beziehungsweise die Kreatur an sich ist eine eigene Kreatur.
Es ist wie Ding Support. Nur anders. Wie Kicker nur anders.
Ach so, ja, das ist quasi jede Mechanik. dann haben wir noch Plot, was uns ursprünglich gezeigt wurde auf dem Fibble-Fib. Aber jetzt haben wir es auch mal auf einer Instant oder Sorcery gesehen. Was macht denn Plot eigentlich?
Plot ist eine gute Fähigkeit, aber Plot muss man, glaube ich, Leuten wirklich erklären, warum sie gut ist. Plot ist eine Fähigkeit, die man spielen kann, indem man sie für die Plot-Fähigkeit aus der Hand offen exiled. Dazu gibt es Kreaturen, dazu gibt es Sorceries, Instance, glaube ich, auch. Mhm. Und eben Karten, die oberste Karte des Decks zum Beispiel mal wegplotten.
Ja.
Diese Karte können wir dann später in einem späteren Zug, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, als Sorcery-Speed casten. Das heißt, wir können jetzt sagen, okay, wir spielen das jetzt nicht jetzt, sondern wir plotten die Karte, wir legen sie weg und in 2-3 Zügen können wir die ganzen Karten umsonst spielen. Das ist ein bisschen anders, wie wir es bisher zum Beispiel hatten mit Fähigkeiten wie
Foretell
oder so, die halt günstigere Foretell-Kosten damit erschaffen haben, weil die Karte dann irgendwie weniger Mana gekostet hat. Das ist hier meistens, zumindest von dem, wie die Karten, die wir bisher gesehen haben, nicht so. Manchmal kann es sein, dass es dann zwei, wie jetzt zum Beispiel Plan the Heist, kostet halt normal so 2 blaue, 2 farblose als Sorcery und hat halt Plot für ein blaues 3 farblose. Da kann man vielleicht ein bisschen am Mana drehen, aber die Mana-Kosten bleiben eigentlich immer relativ ähnlich. Ja. Was die Karte macht, erklärt meiner Meinung nach ziemlich gut, warum Plot ganz cool ist. Denn sie sagt, Surveil 3, wenn du keine Karten auf der Hand hast, dann ziehe 3 Karten. Das ist halt wirklich cool, weil wenn man keine Karten mehr auf der Hand hat und halt alles so geplottet hat, kann man halt in den späteren Zügen so ein Big Coup landen, indem man einfach ganz viele Spells in einer Runde spielt und damit einfach eine overwhelming Satz macht. Man hat auch Fähigkeiten wie zum Beispiel Spellcaster. Es gibt einen Snapcaster-Mage praktisch, der halt auch, also es ist nicht Snapcaster-Mage, es ist eine, Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, lustige Kreatur, die halt für 3 Mana 2-3 als Kreatur reinkommt und sagt eben, ja, man kann eine Instant-Ressource aus dem Friedhof flashbacken. Flashback-Kosten sind gleich der Kosten, die Karte hat, also Mana-Kosten. Und sie hat eben auch Plot. Das bedeutet, man kann auch einfach sagen, okay, wenn ich die jetzt plotte, dann kann ich die später für 0 Mana spielen und kann dann die Mana-Kosten, also die Flashback-Mana-Kosten auf bezahlen. Slickshot Lockpicker heißt die Karte, by the way.
Ah, okay.
Und genau, also da kann man auch zum Beispiel sagen, okay, man kann die den einfach plotten, wenn man noch keine Instant oder Source im Friedhof hat, oder sie noch nicht bezahlen kann mit Flashback, kann man die schon mal plotten.
Ja. Yeah.
Und im Zug darauf dann einfach die Kreatur spielen für 0 Mana und dann eine Karte im Friedhof Flashback geben. Oder, das war meine Idee, man kann auch ganz viele Karten plotten und dann Storm spielen.
Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also, ich glaube, was mich am Anfang irritiert hat, ist so ein bisschen, um zurückzugehen auf Plan the Heist, wenn ich das für 4 Mana als Sorcery spielen kann, warum sollte ich dann 4 Mana zahlen, um sie dann nicht zu spielen, um sie dann später zu spielen? Aber ich glaube, du hast es schon ganz gut beschrieben, dass es halt eben ja mehr drauf geht, wenn man entweder nichts anderes zu tun hat oder weil man den Effekt, wie jetzt bei Plan the Heist, noch nicht triggern kann mit dem Surveil 3, wenn man noch Karten auf der Hand hat. Zum einen kann halt Plot dabei helfen, Karten eben von der Hand loszuwerden. Und halt, ne, es ist halt einfach eine weitere Option, sage ich mal, sowas zu spielen. Und Fimblefib zum Beispiel erklärt es auch ziemlich gut mit dem Plotten, ist ein 3-Mana 1-1 Legendary Creature Homunculus mit Board 2. Und man kann sich die oberste Karte der Bibliothek jederzeit anschauen. Und man kann die oberste Karte, die oberste Karte der Bibliothek hat Plot. Die Plotkosten sind gleich zu den Mana-Kosten. Und man kann Non-Land-Cards von der Top of the Library eben plotten. Das heißt halt eben, man kann mit Fibblefib eben noch nicht Karten von der Bibliothek direkt spielen, sondern nur offen ins Exil packen, um sie dann for free in einem zukünftigen Zug Sorcery-Speed-mäßig zu spielen. Was halt, ne, das ist so ein bisschen über Umwege Card-Draw, aber zeigt halt auch so ein bisschen, ne, der Plot ist halt irgendwie offensichtlich. Also der Gegner weiß, was passiert, was halt im Falle von dem Slickshot-Lockpicker eben auch heißen kann, okay, möchte ich denn jetzt irgendwie eine Karte countern, wenn ich weiß, der Slickshot-Lockpicker liegt quasi im Plot bereit und kann die Karte einfach nochmal flashbacken. Das kann schon echt so ein bisschen Mindgames verursachen und so ein bisschen, oh, was will ich jetzt tun? Was weiß ich, was passiert noch nicht? Und ist eine interessante Fähigkeit, auch wenn es, glaube ich, nicht immer automatisch richtig ist, eine Karte zu plotten, wenn man sie auch casten kann. Je nachdem, was man gerade
genau, plotten, ne? Genau, und das muss man eben schauen. Das ist einfach eine andere Sache, die man machen kann. Und deswegen, also ich finde es nice. Es ist einfach eine spannende Fähigkeit. Sie machen das ja schon öfter mit dem Exilen und so weiter dementsprechend.
Ja.
Ist ganz, ganz cool.
Auf jeden Fall. Dann haben wir noch so eine kleine Mikrofähigkeit. Also es gibt ganz viele, wie in jedem Set, gibt es halt so One-Off-Geschichten wie Flashback, was halt jetzt auf der einen Karte eben vorkam. Aber wir haben auch so ein Subthema mit Deserts. Denn Wilder Westen, yes, natürlich muss Wüste drin sein. Und so haben wir zum Beispiel Colossal Rattleworm, ein 4-Mana 6-5 Creature Worm, der Flash hat, solange man ein Desert kontrolliert und eben Trample hat. Und man kann ihn dann auch für 2 Mana exilen aus dem Friedhof und die Bibliothek durchsuchen an einer Desert-Karte und sie aufs Spielfeld bringen, getappt. Und Deserts wird tatsächlich auch der Untertyp sein von den Common Dual Lands, die es in dem Set gibt. So zum Beispiel Abrade Bluffs ist ein Dual Land, was getappt ins Spielfeld kommt und dem Gegner einen Schaden macht und eben den Untertyp Desert hat. Und so kann man eben Sachen triggern, die schauen, dass man eben Deserts hat. Oder wir haben auch, genau, hier zum Beispiel Kaktralanchua, 6 Mana 6-5 und kostet 1 weniger, wenn man ein Desert kontrolliert. Ja, ist on theme, würde ich sagen. Man kann sie, ja, die alten Amonkhet-Karten noch mal entstauben und vielleicht noch mal in manchen Decks hier ausprobieren.
Ja, deswegen, also alte Amonkhet, also Desert ist immer nice zu haben. Warum nicht?
Ja. Finde ich auf jeden Fall spannend. Aber das sind auch schon mal erstmal die Hauptmechaniken des Sets. Wie gesagt, es gibt halt noch ganz viele so One-Off-Mechaniken, auch sowas wie die Bounties eben, die ein Commander-Minigame sind. Darauf gehen wir halt, wie gesagt, nochmal explizit ein andermal drauf ein, wenn wir die Commander-Decks besprechen. Aber wie ist denn erstmal so dein mechanisches Fazit von Sets oder von jetzt, was das Set eben an Magic bringt? Glaubst du, die Fähigkeiten können schon für spannende Situationen sorgen oder ist es eher so nicht viel neu erfunden, aber halt neu kontextualisiert?
Ja, Plot ist halt sehr ähnlich. Crimes finde ich ganz nett. Da kommt es ein bisschen darauf an, wie stark die Karten sind. Es wird wahrscheinlich im einen oder anderen Commander-Deck mal auftauchen. Spree bin ich ein bisschen darauf gespannt, weil Spree-Karten zu evaluieren, wie du ja schon gesagt hast, ist wirklich schwierig. Ja. Das ist nicht so einfach. Da können auch wirklich kleine Geheime beikommen. Desert wird halt, es wird vielleicht ein Desert-Commander-Deck geben und dann wird's lustig und dann war's das. Sorry dafür, aber Desert ist halt keine Sache. Und Mount-Saddle ist halt, ja, da gibt's wahrscheinlich auch so eine Karte, die irgendwie relevant ist. Vielleicht für Pioneer oder so, das werden wir dann sehen. Aber ansonsten ist es halt eher Mittelfeld bisher. Zumindest meiner Meinung nach. Aber es ist nicht unterirdisch. Es kann bestimmt 1-2 coole Sachen haben. Es hat vor allem viel Flavor drin, weil wir viele, viele alte Gesichter wiedersehen. Weil ja echt viele, viele Bösewichte mitgebracht wurden. Du hast ja schon zum Beispiel Rakdos genannt, Kellen, Ruska und so weiter und so fort. Das ist schon gut.
Total. Und wie gesagt, ich glaube, so allgemein finde ich das, also es hat so ein bisschen was von, weiß nicht, so ein Avengers-Film. Im Sinne von, wir sind halt jetzt so Avengers The Wild West sozusagen. Wir haben alle die Charaktere, die man irgendwie schon kennt. Es sind natürlich auch noch ein paar neue dabei. Man hat Mechaniken, die man irgendwie schon kennt, aber eigentlich ähnlich sind zu Sachen, die man eben kennt. Und ich finde, das macht es halt auch irgendwie aus, dass man halt auch so ein Top-Down-Design eben auch spürt. Im Sinne von, ne, dass Deserts relevant sind, dass Mount und Saddle relevant sind, dass auch Crimes relevant sind und Outlaws und Plot. Das sind alles Sachen, wo man merkt, da hat sich jemand gedacht, okay, wie können wir diesen Trope von diesen Western umsetzen in Magic? Und das finde ich immer sehr spannend eben zu sehen. Und ich würde auch sagen, bisher zumindest ist es ganz gut gelungen. Ob das jetzt in Broken Karten resultiert, dass muss die Zukunft zeigen, aber soweit erstmal zu den Mechaniken von Thunder Junction. Wie findet ihr denn die Mechaniken von Thunder Junction? Findet ihr sie gut? Findet ihr sie vielleicht ein bisschen langweilig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit wahrscheinlich dem komplexesten Part von Thunder Junction. Und zwar Bonus Sheet und The Big Score. Das sind 2 Zusatzdinger, die bei Thunder Junction eben mit dabei sind. Im Endeffekt handelt es sich um quasi 2 Bonus-Sheets, wenn man so möchte. Das eben am Anfang schon gesagt, es gibt 5 verschiedene Expansion-Symbols. Wir haben OTJ für das Standard-Set, OTC für das Commander-Set. Dann haben wir OTP, das sind die Crime-Bonus-Sheet, von dem jeden 1 in einem Booster jeweils sein möchte. Was wir am Anfang sehr viel gesehen haben, das Thoughtseize Reprint ist in diesem Slot. Dann haben wir BIG, was ist das Epilogue-Booster, was es nie geben wird, sondern was jetzt auch mit dem Set drin ist. Da ist zum Beispiel das Sword of Wealth and Power, was wir schon gesehen haben, eben drin. Und darüber hinaus gibt es in der Liste noch den Special Guest Expansion Symbol. Die ist ja jetzt
und die Liste
seit den Playboostern. Genau, und es gibt noch die Liste oben drauf. Aber genau, SPG, also die Special Guests, die gibt es ja auch schon seit den letzten Playboostern. Immer so Borderless Art von Reprint-Karten sozusagen.
Genau, nochmal Special Guest also Listkarten, die halt nochmal ein eigenes Frame bekommen. Es gibt eine wunderschöne Tabelle wieder mit Where Can I Find It? Und die sagt eigentlich schon ganz viel aus. Wir haben auf der linken Seite Playbooster, auf der rechten Seite Collector Booster. Und da sieht man eben dieses Borderless Breaking News Card, können in beiden Sachen drin sein. Die Textured Foils können nur im Collector Booster drin sein. Wanted Poster, Borderless Card und The Big Score. The Big Score kann nur in Non-Foil im Playbooster sein, können in beiden drin sein. Opened Vault Cards, Raised Foil, Opened Vault Cards nur in Collector Boostern. Full Art Western Lands können in beiden drin sein. Im Collector Booster ist es immer Foil, das kennen wir mittlerweile. Mhm. Special Guests können in Playboostern in Non-Foil und in Collector Boostern in Foil nur drin sein. Und dann gibt es etwas, was ich ganz weird finde: Extended Art Cards. Die kennen wir vielleicht noch von damals, von den Set-Boostern. Die waren da immer mit bei. Und die sind wohl jetzt Collector Booster only.
Aber sind damit nicht gemeint quasi Karten,
die Extended Art. Oh mein Gott. Ja, daran sieht man wieder. Es ist so übel. Es ist so übel in dem Set. Nee, Extended Art ist natürlich der Extended Border. Entschuldigung, tut mir vollkommen leid.
Genau. Aber die Namen haben sich auch zugegebenermaßen auch schon dreimal irgendwie verändert für diese Borderless oder Extended Art Karten. Ja, also es ist auf jeden Fall wieder schön kompliziert. Im Endeffekt, die einzige Daumenregel, die ihr euch wirklich merken müsst, ist, die BIG-Karten mit dem Vault-Symbol von dieser großen Tür, was halt aussieht wie so ein typisches Bank-Vault. Und die OTJ, die Cowboy-Hut-Sense-Symbole, das sind die einzigen, die standardlegal sind und damit übertrieben, also überlegten Sinne eben auch Pioneer, Modern und Commander legal sind. Alle anderen Sachen sind nur Commander und Legacy legal. Genau, und dementsprechend, lass uns doch mal auf ein paar dieser Karten eben eingehen. Ich habe eben schon gesagt, Thoughtseize ist ein ganz großes Ding, worüber sich viele Leute schon gefreut haben bei dem First Look. Was interessiert dich denn? Gehen wir erstmal nur von den nicht standardlegalen Bonus-Sheet-Karten. Hast du denn da was, was dich was dich direkt quasi abholt, wo du direkt Bock hast?
Ich find's cool, dass die Grindstone reprinten. Das ist ein super schöner Grindstone tatsächlich. Und das finde ich einfach. Grindstone ist eine tolle Karte, die kostet halt immer noch ein bisschen was an Geld, weil im Legacy ist immer noch ein Combo-Deck und ich mag es, wenn Legacy-Combo-Karten einfach reprintet worden. Und was ich krass finde, was ich auch wirklich schön finde, ist zum Beispiel der Special Guest Full Art Brazen Borrower.
Ja, der sieht sehr cool aus.
Der ist wirklich hübsch.
Ja, der ist wirklich ziemlich cool. Ich mag auch das Mana Drain. Grundsätzlich, Mana Drain ist so eine Karte, die würde ich halt nie spielen in Commander, aber sie ist trotzdem halt sehr ikonisch.
Verstehe ich nicht.
Aber ist halt auch so ein Bonus-Sheet. Ja, aber das ist halt auch so eine typische Karte. Die hat hier zwei Artstile, die sehr ähnlich sind. Einmal haben wir diesen Zeitungsartikel, was eben nur, oder was halt in Playboostern, Collectorboostern und hauptsächlich in Play- und Collectorboostern auftaucht. Und dann gibt's quasi diese Textured Foil, wo man nur das Artwork, aber in Borderless quasi hat. Die gibt's dann nur in Collectorboostern sozusagen. Und das übergehende Motiv dieses Bonus-Sheets sind ja Crimes. Also all diese Karten, wir haben zum Beispiel auch Oko Thief of Crowns drin. Das ist halt ein Crime, weil es halt eben Sachen vom Gegner als
Ende des Satzes. Das ist Oko Thief of Crowns war schon immer eine Crime.
Es ist wirklich eine Crime, nur jetzt haben wir noch mal die offizielle Bestätigung.
Ja, ist echt so.
Genau, dementsprechend auch Thoughtseize eben sehr klar als Crime definiert. Path to Exile, auch ein klassisches Beispiel. Also alles, was so interaktionsmäßig quasi ist. Wir haben ja auch sowas wie Crime and Punishment. Also wenn das keine Crime wäre, dann wäre das auf jeden Fall ein Punishment für Magic, wenn sie das nicht hingekriegt hätten.
Ja. Nee, finde ich auch ganz cool. Ich finde es auch ganz cool, dass sie zum Beispiel auch bei Special Guest nochmal Prismatic Vista reprint. Es sind halt bei diesem Bonus-Sheet sind es halt wieder irgendwelche, in Anführungsstrichen irgendwelche, halt Reprints, die halt einfach nur reingedrückt werden. Und das ist ganz nett, dass sie das machen. Es addet ein bisschen Value zu dem Booster. Und das finde ich einfach, warum nicht? Also so ein Booster aufmachen, Thoughtseize rausziehen oder ein Grindstone rausziehen oder, keine Ahnung, Scape Shift oder so, sind eigentlich alle happy. Und da muss ich ehrlich sagen, warum nicht? Finde ich als so Zusatzbonus, den man reinkriegen kann, plus die Liste. Das heißt, man hat drei Möglichkeiten, was Cooles zu ziehen daraus. Finde ich nett.
Total. Und das ist halt auch, was man halt auch merkt, wenn man sich zum Beispiel jetzt Murders at Carlow Manor anguckt im Vergleich zu sowas wie Dominaria United, wo du bei dem einen hast du halt irgendwie, oder nee, was war March? Wo war nochmal die Legendary, das Legendary Bonus Sheet drin?
Das Legendary war in March der Maschinen, ja, nee.
Genau, March of the Machines.
Doch, genau, March of the Machines, genau.
Genau. Und man merkt halt immer, dass diese Sets oder halt auch Wilds of Eldraine, diese Bonus-Sheet-Sets haben tendenziell einen höheren Wert, eben weil diese Reprints drin sind. Und so Karten wie den Ragnarok, den
wir in March of the Machine haben.
Genau, Strixhaven hat ein bisschen gelitten mittlerweile. Aber ne, einfach, dass du halt so ein Ragger waren, dass er nochmal so einen Preisdrop durch das Bonus-Sheet eben bekommen hat. Und ich hoffe, dass es halt eben bei Thoughtseize eben auch der Fall sein wird, weil Thoughtseize ist gerade in Pioneer eben so eine essentielle Karte, dass ich mir irgendwie denke, okay, die muss eigentlich mehr so in Umlauf kommen, damit mehr Leute damit eben spielen können, ohne direkt einen Kredit aufnehmen zu müssen. Deswegen eigentlich ziemlich cool. Aber ich habe eben schon aufgrund deiner Reaktion wahrgenommen, du möchtest auch über die neuen Vault-Karten sprechen, also die BIG-Set-Symbol-Karten. Yes, was hast du denn please. Da im, dir angeschaut?
Alltag, Mata Weaver. Das sind 3-Mana-2/4 Human Artificer. Immer wenn man Kreaturen-Spell castet, kann man dann entweder einen 1/1 Gnome bekommen oder man kriegt einen Token von einer Kopie von einem Artefakt-Token, den man halt kontrolliert.
Ja.
Der ist 2/4. Delny lässt
grüßen. Ist der was für Destin Texas?
Nein, der war's für Delny. Lässt grüßen.
Ja. Das ist schon krass. Und der ist halt ein Human, ne? Das muss man auch sagen. Und wie gesagt, der ist halt Standard Pioneer legal. Und ja, also es ist 3-Mana-2/4 und man kriegt quasi immer einen Modi und das ist auch nicht limitiert auf einmal pro Zug. Das belohnt einen schon ziemlich gut. Das
ist schon geil,
gerade halt, wenn man es doppeln kann, ja.
Ja. Ja, ansonsten, wenn wir die anderen Karten noch mit reinnehmen, also auch die OTG und BIG-Karten so mit reinnehmen, wir können Elephant in the Room nehmen. Jace is back.
Ach back so, again. Ja.
ja.
Genau, genau.
Also, ich war super verwirrt, als ich das gesehen habe. Erstens, ich möchte Jace nicht wieder haben. Können wir das nicht einfach? Ich dachte, das hätten wir vorbei. Ich dachte, ich hätte den los. Aber wir haben jetzt Jace fusioniert mit Ashiok, weil er irgendwie aus dem Nyx irgendwie kommt. Ja. Und deswegen kann man ihn die erste, zweite und dritte Runde nicht casten. Aber es ist ein saustarker Planeswalker.
Total. Also es ist halt die Story, also ich muss sagen, ich habe die Story nicht gelesen. Also es ist erstmal das erste Geständnis, deswegen habe ich keine Ahnung, warum Jace als Ashiok wiederkommt. Anscheinend ist es da erklärt. Aber ja, es ist so ein weirder Text von wegen, er kostet zwar 2 Mana, kann aber nur ab Turn 4 gespielt werden, oder? Es kann nicht im ersten, zweiten, nicht im dritten Zug gespielt werden.
Das hatten wir schon mal tatsächlich. Das hatten wir schon mal mit den
Engel oder so, ne?
Genau, es war Zera Avenger tatsächlich, der das machen konnte. Und ja, genau. Also tatsächlich ist es halt so, dass Jace Ashiok gekillt hat. Und auf einer Mission, wo Elish 9 ihn hingeschickt hat und da er irgendwie dann den Nyx übernommen hat oder so. Und
also wir können jetzt aber auch schon festhalten, dass zu einem Phyrexianer umgewandelt zu werden, hat eigentlich keine Konsequenz, oder? Weil, soweit ich weiß, wurde Ajani wieder reanimiert vom Phyrexia sein. War nicht sogar auch Vraska eigentlich irgendwie assimiliert worden? Und halt jetzt Jace war ja natürlich der große Reveal von wegen, oh shit, der ist jetzt auch ein Phyrexianer. Im Endeffekt dauert es einfach nur ein bisschen länger, bis sie wieder in Anführungszeichen normal werden. Irgendwas war bei mir schon klar, dass sie Jace jetzt nicht einfach sterben lassen, aber es ist halt trotzdem irgendwie, keine Ahnung, es ist halt so inkonsequent. Es ist so ein bisschen wie, wenn in irgendeiner Serie so ein Tod von einem Charakter aufgebauscht wird, nur damit er 2 Folgen später wiederkommt. Das ist halt so ein bisschen, ja, okay. So ein bisschen wie dieses Meme, so, oh no, anyway.
Ja, es geht einfach weiter. Also es gibt ein schöne Story dazu mit irgendwie Oko, der dann auf Jace trifft und denkt, das ist Ashiok und so, aber ja. Ich verstehe nicht, warum wir den immer noch haben müssen. Können wir den nicht einfach mal loswerden? Also ich beschwöre mich immer, dass wir keine Helden haben. Das ist das Gegenteil. Das ist mittlerweile so ein. Das ist der John Cena einfach in Magic einfach. Niemand will dieses Babyface mehr sehen.
Ja, mich würde auch mal interessieren, so einfach von so Behind-the-Scenes-Analysen, ob der noch so beliebt ist, wie er es mal war, oder ob er jemals groß beliebt war. Aber ja, Jace is back again, was soll man dazu noch sagen? Ich finde tatsächlich noch spannend im BIG und damit eben Standard Pioneer Modern legal ist Tompor Orb, ein 2-Mana-Artefakt. Es ist ein typisches Artefakt-Hate-Piece, in dem Fall Creatures entering the battlefield don't cause abilities to trigger.
Torpor Orb ist ein Reprint aus irgendeinem alten Set.
Ist das echt ein Reprint?
Ja, spiele ich schon ewig tatsächlich im Steifel-Nord-Deck. Bisher noch nicht Pioneer-legal. Kommt jetzt Pioneer-legal und hat eine wunderschöne Vault-Art.
Ja,
wirklich eine wunderschöne Vault-Art.
Die sehen so ein bisschen aus wie die Masterpieces von Kaladesh, so ein bisschen.
Echt so.
Ein bisschen nicht, also weniger golden so und weniger schnörkelig, aber eigentlich auch sehr schön. Trotzdem habe ich so ein bisschen Angst davor, weil ich halt denke, dieser Effekt war schon nervig genug auf sowas wie, also auf weißen Kreaturen. Zum Beispiel dieser Doorkeeper Thrall, den wir jetzt aus Murderous the Call of Mana hatten, weil sie halt eben Spirits komplett rausnehmen, sie nehmen Humans komplett raus. Ja. Und die sind ja schon stark genug bestraft mit ihrer Existenz, mit dem ganzen Removal. Ansonsten.
Aber stört dann eine Sache noch? Stört es dann halt wirklich noch? Also, ich habe jetzt gegen einen, bei uns in der Radio Ravnica Discord-Liga habe ich gegen Mono White Stifelnord gespielt. Und da waren einfach, ich glaube, 3 weiße Kreaturen, die, glaube ich, alle 3 Pioneer-legal waren, die alle 3 das denied haben. Wir hatten den Human aus Ixalan, wir hatten die Fairy aus Wilds of Eldraine. Und wir hatten den Doorkeeper. Und ja, dann tut Torpor Orb jetzt auch nicht mehr so viel zur Sache, meiner Meinung nach.
Es gibt halt diesen Effekt nur halt in farblose Qualitäten. Das heißt, jedes Deck könnte es spielen. Bisher musstest du halt weiß sein. Aber ich gebe dir recht, ganz so strong ist es wahrscheinlich nicht mehr. Aber trotzdem war es halt, wo ich dachte, okay, interessant. Genauso, vielleicht noch eine letzte Karte zum Thema Bonus-Sheet. Stoneforge Mystic wird reprinted als Special Guest, was, Reminder, nicht Pioneer und Modern legal ist, sondern nur in der Legalität bleibt, wo sie schon legal ist. Aber es gibt ein schönes Full Art dazu. Und ich meine, jedes Reprint von Stoneforge Mystic ist ja gern gesehen, oder?
Das ist richtig. Das ist wirklich richtig. Weil da haben wir einfach den wirklich Full Art Stoneforge ist großartig. Stoneforge ist eine gute Karte. Kriegt auch gerade wieder ein bisschen Aufwind. Und ist eine Modern-Karte, die auch gleichzeitig Legacy gespielt wird. Im Commander kann man sie auch endlich mal spielen. Wird nicht mehr dafür gehatet, dass man irgendwie eine 50-Euro-Karte spielt. Dementsprechend ist eigentlich ganz cool. Also Reprints gerade für Special Guests finde ich tatsächlich sehr cool.
Genau, und dann vielleicht abschließend zum Thema Bonus-Sheet und Zusatzkram. Was glaubst du, hat das für einen Einfluss? Also gerade auch diese BIG-Karten, dass sie teilweise eben in Playboostern eben drin sein können. Glaubst du, die werden dadurch tendenziell wirklich teurer als Karten, als, sag ich mal, die regulären Rares und Mythic des Set? Oder glaubst du, sie werden sich einreihen einfach als weitere Rares und Mythic, die dann irgendwann im Preis halt auch eben fallen? Weil das ist eine Frage, die ich mich gestellt habe. Wie häufig kommen eben diese ehemaligen Epilogue-Booster-Karten denn tatsächlich im Umlauf? Weil wenn davon eine Play sieht, wie zum Beispiel Sword of Wealth and Power, über die wir schon in der Vergangenheit geredet haben, das wäre richtig tragisch, wenn die aufgrund der Availability auf einmal 50, 60 Euro kosten würde.
Das ist etwas, wovor ich ganz, ganz große Angst habe. Denn wir haben einfach das Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich die OTPs mal nehmen, also diese OTPs waren die Schwarz und so weiter, richtig?
Nee, BIG, Big. OTP, das waren die Crimes.
Ah, okay. Dann nehmen wir die Big, wir können es ja nachschauen. Wir haben ja Möglichkeiten, das auch nachzugucken. Wenn wir dann in Playbooster nachschauen, dann haben wir nicht wirklich, BIG sehe ich hier tatsächlich keine.
Bei Where Can I Find It ist es quasi, es ist drin in Non-Foil in Playbooster zumindest.
Genau, es ist Non-Foil in Playbooster und wenn man darunter scrollt, sieht man ja, also wir haben die Webseite auch noch offen von denen, sieht man auch Prozente davon. Und wenn man dann wirklich in die Prozente reingeht, dann muss man halt sehen, dann sind sie nicht irgendwo speziell aufgepackt tatsächlich. Sie sind irgendwo mit drin und stehen aber nicht irgendwie als eigene Karten drin. Das heißt, sie werden einfach regulär wahrscheinlich wie die anderen Rares und Mythics in diese Slots gepackt werden. Weil, so hast du halt die Möglichkeit, in allen 2,5 Playboostern eine Booster-Fun Rare oder Mythic zu haben. Ah. Und dann kriegst du halt eine Rare oder Mythic halt in sehr, sehr viel Prozenten Playboostern. Das ist halt spannend.
Ja, es ist ein bisschen verwirrend. Also sie haben hier, wenn du die Aufschlüsselung siehst, unter 5 bis 6 Commons und Uncommons, 20% der Playbooster wird eine Karte von der Liste enthalten, anstatt einer Comment. Und in dieser Liste könnte halt auch was sein von SPG, also von den Special Guests und von BIG. Das heißt, sie nehmen quasi einen Listenslot teilweise mit ein. Was ich mir nicht sicher bin, ob das reicht, um adäquate Reprints zu haben. Also, es wird kompliziert,
merkt ihr schon. Es ist so quatschig. Ja, es ist so quatschig. Und genau, also wenn sie das machen, wenn wir einen Listenslot, davon kann eine SPG oder BIG sein. Ja. Dann ist nämlich genau die Frage, gibt es überhaupt noch ein The List? Weil The List for OTG scheint einfach nur aus Karten von SPG und IPG zu sein. Es kann gut sein, dass sie die komplette Liste dafür kicken und sagen, in diesem Set gibt es keine Liste, sondern nur SPG und Big-Karten. Und dann hättest du die in jedem 5. Booster. Und ich glaube, dann wären sie an einem Punkt, wo ich sagen würde, dann kommen sie oft genug rein. Weil List-Karten kommen auch oft genug rein. Und Mythic-List-Karten, die gespielt werden, sind trotzdem irgendwo okay vom Preis. Also das ginge, wenn sie jetzt noch eine normale Liste hinzufügen, was hier leider nicht steht. Wir haben da leider keine Infos drüber. zumindest noch nicht. Wenn ihr die habt beim Gucken dann oder beim Hören, schreibt sie uns auf Discord oder unter das Video. Aber aktuell sieht es so aus, als ob die Liste aufgelöst ist und dafür nur SPG und BIG-Karten drin sind. Und
Es ist kompliziert. Also ich glaube, was das da halt eben rausholt, sind tatsächlich die Collector-Booster, weil dadurch, dass viele Leute eben Collector-Booster aufmachen und da, zumindest wie ich die Aufteilung sehe, die halt auch in dem normalen Rare-Slot oder in dem Traditional-Foil-Slot eben auftauchen können, glaube ich, dass dadurch halt genug dieser BIG-Karten halt auch eben in Umlauf kommen. Es ist kompliziert und es wird spannend zu sehen, ob es halt die richtige Entscheidung war, ein komplettes Zusatzset in ein Booster-Set reinzupacken. Ich finde das Argument nachvollziehbar, weil ich fand Epilog-Booster jetzt auch nicht so super.
Ich fand die großartig.
Aber, wir hatten in der Folge schon mal drüber gesprochen, als sie diese Entscheidung quasi gezeigt hatten. Ich mag die Dinger quasi im Hauptset auch haben, aber ich hoffe, dass sie hier in genug Anzahl in den Booster eben drin haben. Das erstmal zu den verschiedenen Bonus-Sheets und teilweise standardlegalen, teilweise nicht standardlegalen Zusatzkarten zum Set Outlaws of Thunder Junction. Wie findet ihr die ganzen Sachen? Freut ihr euch einfach in euren Play-Boostern und Collector-Boostern mehr potenziell High-Value-Stuff ziehen zu können? Oder sagt ihr, mich verwirrt das nur als Spieler, ich weiß gar nicht, woher ich mein ganzes Zeug bekommen soll? Schreibt's uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen, nutzen wir doch noch die letzten paar Minütchen, über Thunder Junction Karten zu reden, die uns gefallen. Denn Thunder Junction hat natürlich nicht nur Mechaniken und nicht nur das Bonus-Sheet, sondern eben auch ganz viele wunderbare Karten, über die wir teilweise schon gesprochen haben, teilweise aber noch nicht drauf gekommen sind. Hast du denn direkt eine Karte, die dir ins Auge springt?
Ich möchte eine kurze Sache vorher sagen. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass bei den Bundles jetzt 9 Playbooster drin sind, statt 8. Danke, Wizards. Also es ist nett. vielleicht kriegen wir irgendwann noch so 10 wieder. Tatsächlich, ich habe eine Karte, über die ich auf jeden Fall reden möchte. Und das ist Satoru, der Infiltrator. Satoru, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist einer der coolen Dudes aus Kamigawa Neon Dynasty. Und wir haben hier einen Human Ninja Rogue, Legendary Creature, für ein blaues, ein schwarzes 2-3. Also 2 Mana, 2-3 Menace. Menace lieben sie. Sie lieben es, Menace auf Karten zu drücken. Ja. Und immer wenn der und oder ein oder mehr andere Non-Token-Kreaturen ins Spielfeld kommen, wenn sie nicht gecastet wurden oder kein Mana zum Casten benutzt wurde, ziehen wir eine Karte. Super kompliziert, was es bedeutet, wenn wir jetzt einen Ornithopter spielen, der ein 0-Mana 0-2 Flieger ist, dürfen wir eine Karte ziehen.
Ja.
Und wenn wir plotten oder Ninjitsu.
Oh, das funktioniert natürlich auch ziemlich gut, ja.
Und das ist halt das Krasse. Und der steht nicht once per turn, sondern wir können mit dem Ornithopter angreifen, können Ninjitsu eine Karte ziehen, danach die andere Karte spielen und wie, also den Ornithopter in der zweiten Mainverse spielen und wieder eine Karte ziehen. Wenn ich es richtig lese, dann ist das großartig. Ich liebe alles davon.
Total. Also es macht auf jeden Fall ein sehr spannendes Deck. Und vor allen Dingen finde ich es auch schön, dass es halt hier in dem Set ist es wahrscheinlich wirklich geplant, mit Plot zu spielen, dass du halt dein Plot-Vorrat quasi aufbaust und dann, sobald der liegt, aktivierst du all deine Karten for free und ziehst halt eine Menge Karten darüber hinaus. Das ist auf jeden Fall ein krasser Value-Town. Aber wie du schon meinst, das ist halt auch interagiert mit diesen ganzen anderen Free-Spell-Geschichten. Also es wird ja auch mit einem
Creatures. Wichtig ist, dass es halt Creatures ist.
Ja, genau. Und das ist halt, das finde ich aber cool. Und halt eben, Ninjutsu ist natürlich so ein bisschen das Obviously. Aber ja, cool. Ich muss dir generell sagen, wir haben natürlich auch einige von Okos Crew gesehen. Und eine dieser Karten ist auch eine, über die ich sprechen möchte. Und die bekommen alle noch mal diesen Wanted Frame, den ich teilweise ziemlich cool finde, teilweise ein bisschen hässlich finde. So zum Beispiel bei Annie Flash, the Veteran. Was übrigens, all diese Karten schreien Commander und bauen ihren Commander-Deck drumherum. Weil sie ist zum Beispiel ein 6-Mana, 3 generische, ein rotes, ein grünes und ein weißes für eine 4-5 Legendary Creature Human Rogue mit Flash. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, falls man sie gecastet hat, können wir eine Permanent Card mit Mana Value 3 oder weniger von unserem Friedhof aufs Battlefield getappt packen, was so ein bisschen Extraction Specialist auf einer Legendary Creature ist. Kostet aber auch doppelt so viel. Dementsprechend hat sie aber auch noch einen weiteren Effekt. Und zwar immer, wenn sie getappt wird, können wir die obersten Karten exilen von unserer Bibliothek und diese Runde spielen. Also impulsiver Card Draw plus Reanimierung auf einer Flash-Kreatur, die vor allen Dingen auch noch ein Human ist. Und da wird es nämlich für mich spannend. Denn klar, es schreit Commander, aber wie witzig wäre das? Wie witzig wäre das in einem Five-Color-Human-Stack? Man müsste ein bisschen rampen, damit man sie realistischerweise spielen kann. Mit 6 Mana ist sie sehr teuer und dafür macht sie nicht so viel. Aber ich meine, es ist ein relativ Big Body, gerade wenn man sowas wie Talis Lieutenant irgendwie draußen hat, wenn man Talis Lieutenant auch mit hier reanimieren kann, fände ich es irgendwie schon ganz witzig, oder?
Ja, absolut. Das ist schon ziemlich, ziemlich strong. Der kann auf jeden Fall einiges dann auch ausrasten damit. Wo ist sie denn her?
Sie ist aus dem Mainset und sie ist unten bei dem Multicolor. Nein,
ich meine aus welchem
Ach so, Plane? Aus welcher Welt? Ich glaube, sie kommt original von Thunder Junction.
Okay, weil ich war die ganze Zeit verwirrt, weil ich habe so Kraum oder so habe ich gesehen, das war kein Problem. Oder auch hier Gitruk-Monster oder so. Aber Any Flash habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
Aber ist natürlich auch ziemlich geil. Sie heißt Any Flash und sie hat Flash. Also
ja,
absoluter Flavor Win.
Ja, das absolut richtig. Deswegen, das ist schon ganz cool.
Hast du noch eine Karte, über die du reden möchtest?
Obviously die beste Karte des gesamten Sets.
Jetzt kommt's.
Ein 1-Mana Artifact Equipment mit Equip 1. Die sagt, die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1 plus 0, Haste und Ward 1.
Ja,
das einfach wahnsinnig starke Swiftwood Boots mit Ward 1. Wie viele Leute kennt ihr, die ein Mana mehr bezahlen für zum Beispiel irgendwelche super wichtig zu bezahlenden Rhystic Studies? Warum zahlt ihr eure Rhystic Studies nicht? auf jeden Fall, Ward 1, also ein Mana mehr zu bezahlen, ist im Commander anscheinend unmöglich. Und dann kriegt die Kreatur Eile und plus 1 plus 0. Und das ist ein farbloses Mana. Das heißt, mit der Ursachsaga kann man das Ding sogar raussuchen und benutzen. Das ist wahnsinnig stark.
Total. Also, es ist das dritte Paar Boots, meiner Meinung nach. Also, alle Leute, die ihre Commander schützen wollen, mit abnehmenden quasi Härtegraden, wenn man so will. Einmal mit Shroud, wo keiner es anrühren kann. Hexproof, wo nur du es anrühren kannst. Und jetzt Ward. Aber halt auch eben dieses Haste geben. Das könnte sogar tatsächlich auch was sein. Du hast natürlich mit Ursachs Saga so ein bisschen Modern und Legacy ins Spiel gebracht, aber selbst sowas wie Pioneer könnte daran Interesse haben, weil ich spiele ja zum Beispiel mein Gruul Anzraq Deck, was quasi einfach nur Gruul Vehicles oder Gruul Saga ist. Und das wäre halt ein potenzieller One-Drop, den man einfach liegen lassen kann. Und dann kommt Anzraq, der zieht die Boots an und haut rein mit Haste. Das wäre auch eine potenzielle Line, die ich sehen könnte. Und das ist halt das Coole an diesen Sachen, dass sie halt relativ competitive auch gekostet sind, sodass man sie auch damit irgendwie spielen kann. Also das ist eine nette Geschichte, würde ich sagen, auf jeden Fall. Eine Karte, die wir jetzt nicht heute gepreviewt bekommen haben, sondern schon vorher, aber wir haben ja nicht darüber gesprochen, ist unsere neue World Champion Karte, und zwar Duelist of the Mind. Eine 2-Mana Sternchen 3 Creature Human Advisor mit Flying und Vigilance. und dem Text des Duelist of the Minds, Power ist genauso groß wie die Anzahl von Karten, die du diesen Zug gezogen hast. Also am Beginning of Turn wäre das 1, jede weitere Karte ist halt 2, 3, 4 und so weiter. Und immer, wenn du eine Crime committed hast, kannst du eine Karte ziehen, wenn du das machst. Discard eine Karte, aber das triggert nur einmal. Also wir haben hier auch eine typische Crime-Geschichte mit drin. Und das ist natürlich im Artwork angezeigt. Ist das Nathan Steuer, der letzte World Champion? Was ich ziemlich cool finde. Wie findest du denn den Duelist of the Mind? Ist es so ein bisschen wie Fairy Mastermind, unseren vorigen World Champion, eine Karte, die man auch tatsächlich spielen möchte oder spielen kann? Oder glaubst du, da fehlt ein bisschen der Mehrwert in so einer Zwei-Mana-Kreatur?
Da fehlt Zunder drin, meiner Meinung nach. Weil er halt, im Notfall ist er halt nur eins. Das war's. Und macht sonst halt nicht viel. Er ist fair, er ist nicht overhyped. Also man muss ja auch sagen, die Champion-Karten waren nie irgendwie broken as shit.
Das stimmt.
Snapcaster war schon wirklich gut. Aber wir haben hier halt wirklich eine Karte, die halt sagt, wir machen was mit Crime, wir können eine Karte ziehen. Das ist ein cooler Crime-Payout. Wir discarden dann eine Karte, aber sie looten dann praktisch für einmal die Runde. Ist ganz nett. Fliegend Wachsamkeit ist auch ganz nett. Ich frage mich halt, warum alle diese Karten irgendwie andauernd letzter Zeit blau sein müssen.
Weil es halt Pro-Spieler sind, die Karten auswählen, glaube ich.
Also es gab auch rot-rot-schwarze Karten, gab es auch schon von einem. Das war eine Rakdos-Karte. Dann hatten wir Solomon Simulacrum, ein Artefakt. Weiß hatten wir auch mit PVD.
Mit dem Elite Spellbinder. Und es gab halt den Fervent Champion, was Name kommt mir gerade nicht, aber der ja auch bekannt ist für rote Agro-Decks zu spielen. Und das fand ich auch ziemlich gut.
Da hatten wir Bob und so weiter.
Genau.
Wann kommt der Grüne? Ich weiß gar nicht, ob es einen Grünen gibt, ehrlich gesagt.
Ja, müsste es auf jeden Fall mal geben. Irgendwie so ein aufgepumpter Mana-Dude. Also so Delighted Halfling wäre eine gute Karte für so einen Pro-Spieler, würde ich sagen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Karte. Mich erinnert die halt so ein bisschen an den Ledger Shredder. Nur halt mit der Downside, dass sie halt nicht so flexibel ist. Also klar, du kannst Crimes committen in deinem und im gegnerischen Zug, dann hast du irgendwie einen ähnlichen Effekt. Aber die Kreatur wird nicht deutlich größer außerhalb des Zuges eben. Und das ist halt so ein bisschen schade. Also ich meine, es gäbe wahrscheinlich so Sachen, ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn man die Legacy forcen würde, dass du dann mit dem zum Beispiel blockst und dann brainstormst oder so. Ziehst drei Karten, dann hast du auf einmal einen 3-3 aus dem Nichts, womit man nicht gerechnet hat. Aber das ist so das Maximum, was ich mir irgendwie vorstellen kann, wo sie irgendwie spannend wäre in Kontext von alten Spells. Aber ich mag diese Karten. Ich mag halt immer, wenn echte Personen irgendwie Ansehen bekommen, eben im Spiel. Und deswegen wollte ich es auf jeden Fall erwähnt haben. Und zuletzt, es sei denn, du hast noch eine Karte.
Ich habe noch eine Frage gleichzeitig.
Ja, bitte.
Und zwar würde ich Form Oppose würde ich reinbringen. Ein weißes, ein rotes und X. Wir kreieren X11 Mercenary Tokens. Die haben Tab. Eine Kreatur kriegt +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Kann man nur wie eine Sorcery aktivieren.
Oh ja. Ja.
Für ein rotes, ein weißes und X. Eine gewisse Anzahl an 1-1 Mercenaries, die dann auch noch sehr stark einzeln zuhauen, ohne dass sie alle angreifen müssen. Kann man das nicht irgendwie in irgendeinem Control Deck irgendwie in Pioneer machen? Weil wir in Legacy, wir haben halt, Fourth Eolingas, das haben wir auch theoretisch im Modern. Nee, haben wir nicht im Modern.
Das ist nur Commander-Karte.
Nur Commander-Karte und Ding, genau. Deswegen. Und sowas hier ist ja sowas Ähnliches. Man hat wirklich einen Jeskai Control Payout, der wirklich, wirklich gut ist, meiner Meinung nach.
Ja.
Glaubst du, das kann gespielt werden? Oder sagst du, wir haben auch für ein weißes und X11 Soldier und die machen nichts anderes und warum soll ich die hier nehmen? Und,
Also im Endeffekt ist es schon eine coole Idee, so ein Jeskai Control Deck zu spielen. Ich weiß, Jeskai Control war seit Lightning Helix so ein Ding, was man gesagt hat, vielleicht kann man es jetzt spielen. Im Großen und Ganzen ist halt das Adden von der dritten Farbe in Pioneer leider immer noch eine ziemlich große Hürde. Deswegen wird es wahrscheinlich bei Blue-White-Control bleiben. Aber ich persönlich fände auch Form Posse in Kombination mit Warleader's Call ziemlich geil. Dass man irgendwie sagt, okay, du hast Warleader's Call, alle Kreaturen haben Haste. Und wenn eine Kreatur reinkommt, macht sie sofort einen Schaden. Das wird halt sofort eskalieren, wenn du den spielst und danach Form Posse spielst. Und da halt einiges an Mana reinpumpen kann. Und vielleicht, ich weiß halt nicht, ob Warleader's Call, ob das eine Control-Karte ist. Ich glaube fast eher nicht. Aber wenn man die beiden Karten irgendwie kombiniert in ein Deck reinpacken könnte, das ist schon ein ziemlich geiler Finisher. Vor allen Dingen, weil es dann Control untypisch mal schnell vorbei wäre und nicht wie aktuell sich das halt immer so entlang grindet, bis irgendwelche fliegenden Sharks dich zu niedergeprügelt haben. Aber eine interessante Karte. Vor allen Dingen gerade der Vergleich mit Force Aeolingus, was ja zur Herr der Ringe-Zeit so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, bis es dann auf einmal Legacy übernommen hat. Eine ziemlich spannende Geschichte auf jeden Fall. Genau, eine Sache, auf die ich noch eben eingehen wollte, und das kann auch gerne für heute die letzte Karten sein, die wir besprechen, und zwar Fastland Reprints.
Yes.
Wir haben, glaube ich, den ersten Cycle in Phyrexia All Will Be One bekommen, glaube ich.
Glaube, ja.
Genau, wo genau die Rakdos Fastland unter anderem drin ist. Jetzt haben wir die original in Kaladesh waren. Also wir haben Blooming Marsh, wir haben Botanical Sanctum, wir haben Concealed Courtyard, wir haben Spire Bluff Canal und Inspiring Vantage. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen sonst. Auf jeden Fall, dieser Cycle von Karten ist jetzt auch standardlegal. Und ich glaube, damit sind auch gerade alle Fastlands standardlegal, was ein super Zeitpunkt ist, sich die zu holen für Eternal-Formate, also für Pioneer hauptsächlich. Und gerade Spire Bluff Canal hat echt dringend einen Reprint gebraucht. Mhm. Plus, das hast du eben im Vorgespräch schon gesagt, das Full Art von denen zeigt einen sehr langen Zug, was ich ziemlich nice finde.
Das ist einfach, ich liebe das, wenn sie das machen. Sie haben irgendwann damit mal so aufgehört, irgendwie, dass man so eine komplette Welt malen konnte. Und jetzt haben sie es wieder mit reingenommen, was ich einfach groß fand. Das sollten sie öfter machen, auch mit den Standardländern. Es gab Sets, wo man Standardländer so aneinanderlegen konnte, so eine riesige Landschaft bekommen hat.
Aber so ein Panorama,
So ein Panorama halt. Und hier haben wir jetzt ein Panorama mit einem Zug, der immer so auch gleich schief steht, sodass der nach vorne hin größer wird und dann halt über die verschiedenen Biotope sozusagen fährt. Finde ich mega, mega cool geworden.
Total. Das sieht auch ziemlich, ziemlich nice aus. Das ist sogar der Zug, den wir in dem Trailer von Thunder Junction gesehen haben. Worüber wir gar nicht geredet haben. Wie fandst du den Trailer von Thunder Junction? Hast du ihn gesehen?
Ja, hab ich. Mir fehlte, also ich habe die ganze Zeit auf Claptrap und Borderlands Blitz gewartet. Und ich find's immer noch schade, dass wir nicht irgendwie wie bei, ich weiß gar nicht, bei welchem Set das war, ich glaube, es war Ixalan mit dem Jurassic Park, die einfach so irgendwelche random Borderlands-Charaktere reinbekommen. Finde ich ein bisschen schade. Die Idee wäre da gewesen, aber ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand, mich hat so ein bisschen erinnert, auch gerade mit der Bounciness der Charaktere, sehr an Fortnite. Was ich nicht weiß, ob das ein adäquater Stil ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, keine Ahnung, Magic hat halt mittlerweile so viele Stile. Wir haben schon ganze Animes, Intros gehabt von mehreren Sets.
Ganze Alben auch von VTubern.
Genau.
Oder hat Tsunami Kuviviti genannt? Ist das nicht eine VTuberin? Ich bin zu alt.
Nee, also VTuber sind, glaube ich, wirklich so diese Personas, die dann quasi, ich glaube,
imaginären Menschen.
Genau, das ist so virtuelle K-Pop oder J-Pop-Stars, sowas.
Ja.
Irgendwie in die Richtung. aber ja, ich meine, im Endeffekt, war es das jetzt erstmal mit unserem ersten Rundumschlag von Outlaws of Thunder Junction. Ich muss sagen, ich finde das Set eigentlich ziemlich cool. Also ich finde diese ganzen Bonusgeschichten, klar, sie sind sehr verwirrend. Klar, sie sorgen dafür, dass man nicht garantiert weiß, was man wie rauszieht und wie häufig. Und das kann zu Problemen auf dem sekundären Markt führen, was Availability angeht, gerade von den BIG-Karten, die ja standardlegal sind. Aber was es eben auch garantiert ist, dass man mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit immer irgendwas Cooles zieht. Sei es eben eine Crime-Karte, also die Sachen, die aus der Riege Thoughtseize und Oko, Thief of Crowns und sowas kommt. Oder eben eine BIG Mythic Rare. Oder eben eine Special-Guest-Karte oder eine List-Karte. Oder halt eben einer der Legendaries aus dem neuen Set. Das ist halt eben so ein netter Nebeneffekt. Es ist verwirrend, aber an sich freue ich mich auf das Set. Wie siehst du denn Thunder Junction?
Für mich ist es zu viel. Also wie gesagt, ich finde, es ist zu viel. Es ist nicht so krass schön sortiert und clean, wie ich meine Sets gerne habe. Man hätte auch sagen können, man macht da mehrere Sets draus. Dieses alles in eins packen finde ich halt einfach nicht schön. Ich finde es cool, dass wir diese Crime-Sachen haben. Über das Artwork kann man streiten. Aber der Flair kommt halt rüber. Es kommt dieses ganze Desert-Feeling mit Open the Walls und irgendwelchen coolen Crime-Leuten und so weiter. Das kommt schon rüber. Ich bin gespannt, ob wir auch irgendwie einen Sheriff bekommen. Also einen richtigen Sheriff. Bin ich eigentlich ganz cool. Und dementsprechend, der Flavor ist da. Die Karten sind okayisch vom Stil her. Es gibt einige coole Extra-Sheets. aber es ist halt sehr, sehr viel und da habe ich halt immer noch Probleme mit. Wir sind jetzt erst, ich glaube, bei 69 Karten von 233 plus Bonuskram, plus Commander, plus, das ist einfach schwierig.
Es wird sehr, sehr kompliziert.
Ansonsten,
sehr viel,
cooles Set, aber das Problem ist, mein Herz ist jetzt schon bei Assassin's Creed. Das ist halt einfach mein Problem.
Aber immerhin weißt du jetzt, dass alle Assassin's Creed-Karten als Outlaw gelten.
Ja, das ist richtig. Das ist wichtig.
Und halt, was ich halt auch noch sagen wollte, vielleicht ist das diese wilde Vermischung von Sets und wo was drin ist. Vielleicht ist es auch einfach thematisch passend zum Wilden Westen. Mm, niemand weiß, wo es irgendwas gibt. Man muss überall dingen. Aber ja, wie findet ihr Thunder Junction? Mögt ihr das Set? Ich weiß, das Setting ist so ein bisschen abseits von Fantasy-Höhepunkten, aber vielleicht interessiert es euch ja trotzdem. Normalerweise in einer Folge, die nicht so vollgepackt ist wie die heutige, haben wir an dieser Stelle ein Ask Us Anything. Das heißt, zum Beispiel letzte Woche hatten wir eine ganze Folge nur Ask Us Anything. Diese Woche hatten wir es zeitlich nicht mehr geschafft. Aber wenn ihr Fragen an uns habt, kommt gerne auf unseren Discord-Server, dem GameRestyle-Radio-Ravnica-Discord-Server. Connectet euch mit fabelhaften Leuten, die tolle Turniere organisieren oder euch auf Events hinweisen, wo unter anderem wir eben dabei sind oder auch eben nicht. Und stellt da eben eure Frage, die wir dann im Podcast beantworten können. Ihr könnt uns supporten, indem ihr dem Video hier ein Like gibt und uns bei YouTube abonniert. Einmal MTG Blackset für den guten Marc und Gamery, das ist mein YouTube-Kanal. Und wenn ihr es hier als Podcast hört, dann 5 Sterne auf Spotify geben. Das hilft uns zu wachsen und sorgt dafür, dass ihr in eurem nächsten Booster eine ziemlich krasse Karte zieht. Mal gucken. Wir haben natürlich auch Social Media, Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und am Ende natürlich nochmal der Hinweis, dass ihr bei Holy, unserem Sponsor für diese Folge, eben bestellen könnt und da Energy Drinks bzw. Eistee-Sorten genießen könnt und uns damit indirekt unterstützen könnt und was sparen könnt, eben mit den Codes Ravnica10 für 10% und Ravnica5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und natürlich könnt ihr uns auch direkt unterstützen bei patreon.com/gamery. Und werdet namentlich genannt, solange ihr Goldunterstützer seid. So wie eben Adrian S., BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Farier, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit weiteren Thunder Junction Previews wahrscheinlich und was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.